und natürlich auch Prediger. Und somit bitte ich dich einfach jetzt nach vorne zu kommen, uns die Predigt zu halten. Schön, dass du einfach bei uns da bist.
Vielen Dank, Rainer, und freue mich über die Einladung. Super, dass ich wieder bei euch sein kann. Ist schon einige Jahre her, Anita, dass ich hier war. Aber ich habe mich noch an dieses tolle Gebäude hier erinnert. Auf was können wir stolz sein? So heißt heute unsere Frage. Und das, da würde ich gern euch mal heute Morgen als erstes anzapfen. Frag mal bitte deine Nebensitzerin oder deinen Nebensitzer. Gibt es irgendwas, auf was du heute besonders stolz bist? Ich zum Beispiel bin heute sehr stolz auf meine Frau. Weltfrauentag ist heute. Weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ja, allein wenn man eine Frau ist, kann man heute schon stolz drauf sein. Oder ihr seid alle noch da, das heißt, ihr habt noch kein Corona. Ne? Kann man auch stolz drauf sein. Frag mal deine Nebensitzerin oder deinen Nebensitzer, auf was bist du heute eigentlich stolz? Eine Minute Zeit, los geht's. Vielen Dank fürs Mitmachen, Leute. Danke. Jetzt wisst ihr schon mal immerhin von Nebensitzerin oder Nebensitzer, auf was man heute Morgen so stolz sein kann. Gespräche könnt ihr gerne nachher noch weiterführen. Ich habe gehört, es wird gegrillt. Gell? Haben wir also noch genügend Zeit nachher, miteinander zu schwätzen. Ihr habt heute einen Stuttgarter eingeladen. Und wenn man Stuttgarter fragt, auf was die stolz sein können, gibt es einige Sachen. Gibt einige Sachen, Leute. Achtung. Wir Stuttgarter sind so wahnsinnig stolz auf unseren Fernsehturm, gell? Dieses Kunstwerk der Ingenieurskunst, das da oben über dem Kessel thront. Wer war schon mal oben? Kann ich mal kurz sehen? Wer war schon mal auf dem Fernsehturm? Jawohl. Ah, da sind wir Stuttgarter richtig stolz drauf. Aber es gibt noch andere Sachen. Natürlich unseren VfB, gell? Es ist schon hart zur Zeit, gell? Schon hart, zweite Liga und so. Aber trotzdem geht man da noch hin. Die Hoffnung treibt uns morgen Abend wieder, 20.30 Uhr. Sind wir wieder stolz drauf, dass wir die Roten sind. Außerdem ist man in Stuttgart natürlich auch noch stolz auf unsere Autos, gell? Wir stehen zwar jeden Tag stundenlang im Stau am Pragsattel und so, gell? Aber wir sind immer noch stolz, dass wir eine Autostadt sind und dass solche Weltmarken wie Daimler oder Porsche aus unserer Stadt kommen. Außerdem nicht nur der Stuttgarter, sondern der Schwab, der ist ja auch noch stolz aufs Sparen natürlich. Gell? Wir Schwaben sind in der ganzen Welt dafür bekannt, dass wir gut sparen können. Und da sind wir stolz drauf. Damit aber erstmal ein bisschen Kohle ins Sparschwein kommt, müssen wir was machen? Schaffe. Wir sind stolz aufs Schaffe. Gell? Das, was wir bauen und so, das wird was. Zum Beispiel hier eine der bekanntesten Baustellen. Unserer Stadt, gell. Jetzt haben wir überlegt, auf was Stuttgarter stolz sind, ist eigentlich klar. Auf was sind denn die Bewohner der Bergland stolz? Auf was seid ihr eigentlich heute Morgen stolz? Und habe ich nachgelesen? Bergland, die familienfreundliche Gemeinde vor den Toren Stuttgarts. Wusstet ihr das, gell? Wenn man euch googelt, wenn man mal so guckt, dann ihr seid eine familienfreundliche Gemeinde vor den Toren Stuttgarts. Also darauf könnt ihr heute Morgen stolz sein. Und wisst ihr was, so funktioniert es in unserem Leben, gell? Wir kriegen was hin, wir machen eine gute Webseite, auf der man lesen kann, auf was wir stolz sein können. Wir schaffen was, wir machen was und dann können wir stolz drauf sein auf das, was wir erreicht haben. So auf unsere Leistung, auf das, was wir so schaffen. Und dann wissen wir, ey, wir sind echt gut und es gibt einige Sachen, auf die wir stolz sein können. Ich möchte heute mal mit dir über die Frage nachdenken, was bedeutet das denn eigentlich für unsere Beziehung zu Gott? Was bedeutet denn das auch so für unser Gottesbild? Wenn wir immer stolz drauf sind, dass das, was wir so machen. Ich war kürzlich eingeladen auf einem Jugendgottesdienst an einem Sonntagabend, Stunde weg von Stuttgart, habe da gepredigt und dann gab es nach der Predigt so eine Phase, wo die Jugendlichen während der Musik dann nach vorne kommen konnten und für sich beten lassen. Also gab es so ein Gebetsangebot, konnte man wahrnehmen. Und ich stand dann da und sollte also auch beten für die Leute, die kommen. Dann kam so ein junger Mann auf mich zu und ich sagte dann so, ja, für was kann ich denn beten und so. Und dann sagte er, er hat mir so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, was ihn gerade so umtreibt und hat dann so gesagt, weißt du, Tobi, ich bin eigentlich süchtig. Ich bin pornografiesüchtig. Und ich weiß nicht, wie ich davon wegkommen soll. Und dann hat er einen Satz gesagt, den haben wir gemerkt, weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet, er sagt dann, bete doch dafür, dass Gott mich von dieser Sucht befreit. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, bete doch dafür, dass ich mich anstrengen kann, dieser Sucht zu widerstehen. Bemerkt ihr einen Unterschied? Unser ganzes Leben ist so auf Leistung und so auf wir können es schaffen und wir können es machen, getrimmt, dass wir das übertragen auf unsere Beziehung zu Gott. Unsere ganze Welt, unser Umfeld, unser Job sagt uns, du musst dich anstrengen, du musst dich reinhängen, du sollst auch schlau sein. Und ich glaube, sehr oft übertragen wir das auf unsere Gottesbeziehung. Kennst du das? Ich sollte mehr beten. Ich sollte weniger sündigen. Ich sollte aktuell mehr fasten. Und immer wenn wir solche Ich-sollte-Sätze sagen, dann sind wir ganz schnell bei so einem Kletterchristentum, auf dem wir die christliche Karriereleiter immer eine Sprosse weiter nach oben klettern wollen und am Ende versuchen wir es noch verbissener und noch verbissener. Ich bin so dankbar für den Bibeltext, den ich euch heute mitbringen darf. Denn dieser Text, der zeigt uns so eine ganz andere Art und so eine ganz andere Denkweise, ein ganz anderes Bild auch von Gott und von uns als Menschen. Und mein Gebet ist heute wirklich, dass du jetzt in den kommenden Minuten erfahren kannst, auf was du wirklich stolz sein kannst. Es gibt nämlich was. Der Zusammenhang, aus dem unser Bibeltext heute Morgen kommt, ist der Korintherbrief. Korinth war eine Gemeinde, die Paulus gegründet hatte. Und nachdem er von da wieder weg war, entwickelte sich dort manches schief in der Gemeinde. Und dann schreibt er im Nachhinein einen Erinnerungsbrief. Und dann schreibt er zum Beispiel gleich am Anfang in seinem ersten Kapitel, da schreibt er, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Also die Juden wollten immer stolz sein auf ihre Religion, auf die Gesetze, die sie halten. Und die Griechen wollten immer stolz sein auf ihre Schlauheit, auf ihre Weisheit. Und als ich das so gelesen habe im Korintherbrief, habe ich gedacht, ah, das betrifft ja nicht nur die Korinther, gell? Schaffen und Weisheit, das sind eigentlich typisch schwäbische Sachen. Und deswegen glaube ich, dieser Brief hat nicht nur für damals eine Bedeutung, sondern auch für uns heute. Gell? Wir sind so stolz auf unsere Leistung, dass wir schaffen und wir sind auch so stolz auf unsere Schlauheit. Und jetzt sagt Paulus, auf die beiden Sachen braucht ihr nicht stolz sein, sondern auf etwas Drittes, auf was anderes. Also auf was können wir stolz sein? Und dann schreibt er da im ersten Korintherbrief, direkt erstes Kapitel, die Verse 30 und 31, das folgende. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist unser Predigttext für heute Morgen. Ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt heißt, der Flieger fliegt. Können wir nichts damit anfangen, gell? Weiß ich. Absichtlich so gemacht, damit die Spannung ein bisschen erhalten bleibt. Ja? Der Flieger fliegt heißt der erste Punkt. Paulus schreibt hier von Juden und Griechen, aber man könnte genauso gut sagen, er schreibt für Leute aus den Bergländern oder für Schwaben. Denn Leistung und Weisheit, das sind die zwei Sachen, die wir ja kennen. Und jetzt sagt Paulus hier, ey, es geht dir eigentlich nicht darum, das Richtige zu schaffen und zu machen und zu leisten. Und es geht auch nicht darum, das Richtige zu denken, zu philosophieren und zu wissen. Ja, um was geht es denn dann? Und dann will ich mit euch nochmal den Vers 30 angucken. Da schreibt er, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Aha. Es geht nicht darum, das Richtige zu machen oder zu wissen. Es geht darum, das Richtige zu sein. Paulus schreibt, ihr seid in Christus. Und dann kommen vier Riesenschlagworte, habt ihr bemerkt? Vier riesentheologische Begriffe, die er alle in diesen Vers reingepackt hat. Also ist ganz schön brutal, wenn man sich das mal anguckt. Er hat den Vers, den Brief im Original nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Griechisch. Und das erste Schlagwort, was kommt? Weisheit. Wisst ihr, was Weisheit auf Griechisch heißt? Manche von uns heißen mit Vornamen sogar so. Sophia. Sophia ist das griechische Wort für Weisheit. Und wenn Paulus also von Sophia schreibt, dann meint er damit eigentlich nicht das, was wir denken so Schlauheit, gell? Weisheit heißt man, hat Grips und weiß Bescheid. Wenn der Grieche von Sophia schreibt, dann meint er eigentlich, das ist die Fähigkeit, sein Leben zu meistern. Merke, steckt mehr drin. Und Paulus schreibt, wo liegt diese Fähigkeit, sein Leben zu meistern? In Christus. Das zweite Riesenschlagwort, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit auf Griechisch, da ist schon ein bisschen schwerer. Das heißt Dikaiosyne. Dikaiosyne, sagen wir es mal gemeinsam. Dikaiosyne. Mal schon Griechisch gelernt am Sonntagmorgen. Also, wenn der Grieche von Dikaiosyne spricht, dann meint er damit auch nicht das, was wir so direkt als Gerechtigkeit verstehen. Gerechtigkeit heißt bei uns immer Fairness, ja, ausgleichende Gerechtigkeit, das ist gerecht, das ist ungerecht. Die Kaiosyne heißt, wir sind gerecht gemacht worden vor Gott. Wir stehen richtig vor Gott. Und woran können wir sehen, dass wir richtig vor Gott stehen? In Christus können wir das sehen. Und dann kommt das dritte große Schlagwort, Heiligung. Oh, Heiligung auf Griechisch, Hagiasmos. Hagiasmos, auch ein crazy griechisches Wort. Wenn wir an Heiligung denken, denken wir meistens, ist so ein Prozess des Besserwerdens. Gell? Wir werden immer heiliger. Heiligung, ja? Hört sich so an, als wären das Schritte, die wir gehen. Hagiasmos auf Griechisch sagt, ist kein Prozess, sondern es ist ein Status, ein Stand, den wir bekommen haben. Wir stehen heilig vor Gott. Wir wurden heilig gemacht vor Gott. Wo können wir das sehen? In Christus. Und dann noch das vierte riesentheologische Wort, Erlösung. Erlösung auf Griechisch, Apolydrosis. Apolydrosis. Apolydrosis, meint der Grieche auch nicht Erlösung, das, was wir immer in unseren Lobpreisliedern singen oder so, gell, da kommt es die ganze Zeit drin vor, sondern wenn der Grieche von Apolydrosis schreibt, dann meint er den Loskauf eines Sklaven. Da wurde ein Mensch erlöst aus dem Besitz von einem Sklavenhalter. Apolydrosis beschreibt diesen Vorgang, wenn jemand befreit wird, wenn jemand erlöst wird aus einem ungerechten System und in die Freiheit kommt. Woran sehen wir das, dass wir, wo sehen wir das, dass wir nicht unterdrückt sind und in die Freiheit berufen sind? In Christus. Brutal, oder, was in diesem Vers alles drinsteckt. Jetzt haben wir überlegt, das ist natürlich für einen Sonntagmorgen echt schwer, das alles so zu kapieren, was das jetzt heißt, dass das in Christus ist. Deswegen haben wir überlegt, wie kann ich euch das nahebringen, was er jetzt hier meinte, Paulus. Und da fiel mir folgende Situation ein. Ich war kürzlich mal auf dem Stuttgarter Flughafen, saß ich im Flugzeug. Wir sind mit unserer Gemeindeleitung vom Jesus-Treff sind wir nach London geflogen, weil wir da eine Partnergemeinde haben und sind also mit 12 Leuten losgeflogen, Stuttgart, London. Und dann saßen wir also in dem Flieger und wir waren noch auf dem Boden, ja, also wir sind noch nicht losgeflogen. Und jetzt versetze ich mal in die Situation rein, man sitzt da so in seinem Sitz, schon angeschnallt und so, soll losgehen. Was bringt dich in dem Moment eigentlich nach London? Was bringt dich nach London? Der Pilot sagt dir dann durchs Mikrofon: Hallo, liebe Passagiere, herzlich willkommen an Bord. Bitte wedeln Sie jetzt mal alle ganz stark mit den Armen, damit wir richtig Auftrieb kriegen und nach London fliegen können. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt: Bitte drehen Sie sich mal nach hinten und pusten Sie kräftig, damit wir Schub kriegen und auf der Startbahn richtig abheben können. Hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt: Machen Sie sich mal ganz leicht und halten Sie die Luft an. Er hat auch nicht gesagt: Bitte fokussieren Sie Ihre Gedanken auf den Himmel, weil uns das helfen wird, dann dahin zu kommen. Ich sage dir mal was. Das war völlig wurscht, was wir in dem Moment in unseren Sitzen gemacht haben. Das Entscheidende, was uns nach London gebracht hat, war, dass wir im Flugzeug waren. Ich habe was mitgebracht. Ich habe eines der krassesten Spielzeugflugzeuge der Welt mitgebracht. So sieht es noch ganz harmlos aus, aber Achtung. Wie ein echtes Flugzeug macht das Ding, ne? Liebe Eltern, bitte nicht kaufen. Ja, ihr habt keine ruhige Minute mehr. Aber ich finde, das Flugzeug kann uns heute was zeigen, nämlich, wenn wir uns so vorstellen, wir sitzen in so einem Ding drinne, dann ist ja das Entscheidende nicht meine Anstrengung, die ich im Flugzeug vollführe. Mein Verhalten, meine Schlauheit, die ich da habe in diesem Flieger, die trägt keinen Zentimeter dazu bei, um nach London zu kommen. Sondern das im Flugzeug sein bringt dich ans Ziel. Das Flugzeug verrichtet alle Arbeit. Und dieses Flugzeug ist überhaupt nicht auf deine Stärke oder deine Weisheit angewiesen. Und so war das auch, als wir da saßen. Gell? Das Flugzeug hat alle nach London gebracht. Jeder, der in diesem Flieger saß, kam an. Alte und Junge, Starke und Schwache, Dicke und Dünne, Versager und Erfolgreiche, Schlaue und Dumme, erste Klasse Passagiere und die Unangeschnallten da hinten auf den Plätzen neben den Toiletten. Ich möchte dir das heute Morgen mal zusagen. Das gilt dir. Du bist in Christus. Und Gott hat es durch Jesus gezeigt, ein für alle Mal. Er macht alles. Er wird als Mensch geboren, lebt unser Leben auf dieser Welt. Er stirbt für uns. Er wirbt um uns und er ergreift uns. Und wir leben in ihm. Also so wie es beim Fliegen nicht auf die Passagiere ankommt, sondern aufs Flugzeug, genauso kommt es beim Glauben nicht auf uns an, sondern auf Christus. Hä? Fragst du dich jetzt? Aber was haben wir denn dann zu tun? Martin Luther hat mal gesagt: Zu glauben, dass Christus für die Menschen gestorben sei, nützt gar nichts, wenn man nicht glaubt, einer von diesen zu sein. Also glaub es. Du sitzt im Flieger und der Flieger fliegt. Du bist in Christus, schreibt Paulus. Und dieser Christus hat alles gemacht. Er hat alles gebracht. Er hat es vollgebracht. Er hat es vollbracht. Das lesen wir im Korintherbrief immer wieder. Paulus sagt den Korinthern nicht nur, was sie machen sollen, was sie lassen sollen, sondern sagt ihnen immer wieder, wer sie sind, wo sie sind, was für sie gilt. Und ich glaube, wenn wir das für uns so kapieren, wer wir eigentlich sind, dass wir in Christus sind, dann bringt es eine richtige Veränderung in unser Leben. Ich möchte mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo ich das bemerkt habe, was mich wirklich verändert. Wir hatten bei uns in der Gemeinde so ein Wochenendseminar und haben uns Freitagabends getroffen im Gemeindehaus zum Aufbauen mit ein paar Mitarbeitern, gell, haben Stühle gestellt, Tische gestellt. Und noch bevor das Seminar losging, kommt ein Typ ins Gemeindehaus rein, einfach in den Gemeindesaal, noch nie davor gesehen, läuft schnurstracks auf mich zu und sagt einen Satz, den haben wir gemerkt, weil ich das eine ganz spannende Gesprächseröffnung finde, der sagte, ich brauche einen Pfarrer. Haben mich so umgeguckt, sag ich, hier ist kein Pfarrer. Ich heiße Tobi, wer bist du? Ja, Thorsten. Thorsten war so ein bisschen in Schlapperklamotten, gell, Jogginghose und so. Und sage ich, Thorsten, wozu brauchst du einen Pfarrer? Und er erklärte mir, Thorsten, die folgende Geschichte. Weißt du, Tobi, ich habe meine Bankkarte verloren. Und jetzt habe ich also meine EC-Karte, gell, und jetzt kann ich mein Hartz IV nicht abheben. Bin total pleite. Und weil mein ganzer Geldbeutel eigentlich verloren gegangen ist, auch mit meinem Personalausweis drin und so. Und jetzt brauche ich irgendwoher 27,50 Euro, weil ich zum Bürgerbüro gehen muss, meinen neu beantragten Personalausweis abholen und dann mit dem zur Bank gehen und dann eine neue Bankkarte kriegen und dann mein Hartz IV abheben. Ich weiß nicht, Leute. Hättet ihr so eine Geschichte geglaubt? Ich gucke ihn an und sage, Thorsten, ganz ehrlich, was um Himmels Willen bringt mich dazu, diese Geschichte zu glauben? Warum soll ich dir jetzt 27 Euro geben? Haben wir halt so ein bisschen hin und her diskutiert. Dann gab es einen Punkt, dann hatte Thorsten mich geknackt. Er sagte, Tobi, pass auf, wir machen so, du gibst mir 27 Euro, ich gehe direkt zum Bürgerbüro, heb dein Geld ab, gell? Bring dir nachher das Geld wieder zurück, also ich leihe mir von dir quasi nur 27 Euro und als Pfand bekommst du mein Handy. Okay, alles klar, Geldbeutel rausgezogen, 30 Euro einstecken gehabt, gebe ihm die 30 Euro, sag also bis später. Thorsten geht aus dem Gemeindehaus raus. Dann beginnt unser Seminar. Thorstens Handy liegt die ganze Zeit vor mir auf dem Tisch. Minute um Minute verstrich, Stunde um Stunde verstrich und ich saß da immer so, das gibt's doch nicht, ey. Der hat mich richtig fett verarscht, ja. Darauf gewartet, dass er reinkam, kam nicht rein und die Leute um mich rum haben gemerkt, ich kann gar nichts anders denken. Natürlich hat man noch irgendwie ein bisschen Hoffnung, gell? Und denkt dann so, wenn der Abend vergeht, der wird schon noch irgendwann auftauchen, will er sein Handy zurück. Gell? Jetzt habe ich euch was mitgebracht. Ich bin seit diesem Abend stolzer Besitzer von Thorstens Handy, das ungefähr 2,99 Euro wert ist. Und er hat meine 30 Euro bis heute. Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir ging? Gell? Man denkt dann so, was bin ich für ein Depp, ey? Wie leichtgläubig bin ich eigentlich? Und die Leute um mich herum haben gesagt, ja, denk halt nicht so drüber nach. Das bringt ja nichts. Gell? Wenn jemand sagt, ey, mach's einfach anders, kann man ja nicht umsetzen. Und dann war ein Wendepunkt an diesem Abend, dann sagte meine Frau Judith, die war auch dabei bei dem Seminar, sagte zu mir, ey, überleg mal kurz, wer du eigentlich bist. Überleg mal kurz, was 30 Euro für Tobi Wörner sind. 30 Euro ist schon Geld, gell, muss man schon sagen, aber auf der anderen Seite sind es auch nur 30 Euro. Gell. Als ich drüber nachdachte, was eigentlich für mich gilt, wer ich eigentlich bin, dass ich ein Sohn des Schöpfers des Universums bin, dass ich ein Kind von unserem großen Gott bin, ey, das relativiert 30 Euro. Versteht ihr ein bisschen? Wenn uns jemand sagt, was wir anders machen sollen, das bringt oft nicht so viel. Aber wenn wir verstehen, wer wir sind, was für uns gilt, in welcher Realität wir eigentlich leben, das bringt Veränderung. Welche Problematik in deinem Alltag würde denn relativiert, wenn du es glauben könntest? Ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Der Flieger fliegt und zweitens, willkommen an Bord. So, was ist denn dann? Was ist dann, wenn wir es tatsächlich glauben können, an Bord des Fliegers zu sein? Ich möchte mit dir noch einmal den Kernvers anschauen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wenn das alles für uns gilt, dann hört sich das doch so an, als könntest du aufhören, selber fliegen zu wollen. Alles das ist in Christus schon passiert. Anders gesagt, du kannst aufhören, dich selber erlösen zu wollen. Paulus sagt, alles ist schon geschehen durch das in Christus sein. Entspann dich. Hab einen entspannten Flug. Willkommen an Bord. Wie bitte? Als Christ muss ich jetzt gar nichts mehr machen? Muss ich jetzt kein Sündenmanagement mehr betreiben? Muss nicht mehr in die Kirche gehen? Muss keine guten Taten tun? Muss ich mich nicht mehr raffen? Das kannst du alles machen, ne? Aber wenn Paulus recht hat, dann gilt, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Und es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. In Christus ist schon alles passiert. Und kein Passagier bringt das Flugzeug aus der Bahn. Möge er noch so dumpfbackig sein. Martin Luther schreibt mal, sündige tapfer, doch tapferer Glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Das sagt uns heute dieser Vers aus 1. Korinther 1. In Christus sein heißt, auf meine eigene Weisheit, auf meine eigene Gerechtigkeit, auf meine eigene Vervollkommnung oder Erlösung zu verzichten. In Christus sein heißt, das, was Gott durch Christi Tod und Auferstehen bewirkt hat, als meinen Lebensraum anzunehmen. Was passiert dann, wenn wir in diesem Christusflieger sitzen, wenn wir das wirklich annehmen, dass wir da jetzt nicht dazu beitragen können, dass das Flugzeug vorankommt? Ich möchte dich nochmal mitnehmen zu der Situation bei uns da von Stuttgart nach London. Judith und ich, wir hatten so einen Smart-Tarif gebucht bei dem Flug. Ja, das heißt, du kriegst irgendwie so ein lätschiges Sandwich und einen Drink und darfst halt Gepäck mitnehmen und so. Gell? Manche von uns hatten das nicht gemacht. Und ich merke dann so, während dem Flug kam dann also diese Box mit dem Sandwich und dem Drink und so, guckt Judith sich immer so nach hinten um. Und auf einmal steht sie auf, nimmt ihr Sandwich damit, läuft nach hinten. Nach kurzer Zeit kommt sie wieder zu mir nach vorne, setzt sich neben mich hin, ohne Sandwich. Sag ich, was war los, wo warst du? Sag sie, ja, die Sarah und ihr einjähriger Sohn Jonah, die sitzen da hinten und die haben keinen Smart-Tarif gebucht. Und ich dachte, die können doch das Sandwich besser gebrauchen als ich. Versteht ein bisschen? Wenn wir nicht mehr da sitzen und auf unseren Sitzen uns um unsere Erlösung kümmern müssen, dann haben wir auf einmal die Hände frei für jemand anders. Dann kommen auf einmal andere in unser Blickfeld und wir können abgeben, wir können teilen, wir können anderen dienen. Wenn wir uns nicht mehr selber erlösen müssen, haben wir plötzlich Zeit und Kraft für anderes und andere. Willkommen an Bord. Du darfst sagen, ich bin in Christus, ich bin willkommen, ich darf meine Identität in Christus annehmen. Ich fasse mal zusammen. Wenn wir heute fragen, auf was können wir stolz sein? Das ist schon so, gell? Wir würden echt sehr gern auf unsere Leistung und auf unsere Weisheit stolz sein. So sind wir Schwaben. Aber es wäre genauso, wie wenn wir im Flugzeug sitzen und mit den Armen wedeln, um selber abzuheben. Erstens, der Flieger fliegt. Du brauchst dir keinen abzustrampeln. Du sitzt im Flugzeug und es ist für alles gesorgt. In Christus ist schon alles passiert. Und zweitens, willkommen an Bord. Wenn du diesen Lebensraum für dich annimmst, dann kannst du dich echt entspannen. Und ich glaube, dein Leben wird sich radikal ändern, wenn du dieser Realität Glauben schenkst. Und Paulus schreibt, du kannst stolz drauf sein, du kannst dich rühmen, dass du in Christus bist. Überleg mal kurz in deine kommende Woche rein, gell, morgen Montag, dann geht alles wieder los und so. Welche Herausforderung liegt da vor dir? Welche Konflikt vielleicht, welche schwierige Situation, wo du schon denkst, da muss ich mir richtig einen abstrampeln, da muss ich richtig Gas geben. Und dann sag dir doch in dieser Situation, ey, ich sitze im Flieger. Ich bin in Christus. Das ist die Realität, die für mich gilt. Zum Schluss noch was. Ich war in meinem früheren Leben ja Schlagzeuger. Ich bin eigentlich Musiker von Beruf. Hat sich die letzten Jahre ein bisschen gewandelt. Aber ich erinnere mich noch ganz gut an einen Schlagzeugauftritt, also quasi, wo ich mit einer Band gespielt habe. Und zwar in Hamburg im alten Schauspielhaus. 1400 Leute passen da rein. Hier sieht man mein Schlagzeug. Da habe ich so schön fotografiert, dass man da so in den Raum rein sieht. Und es war für mich ein ganz besonderes Konzert, was wir da hatten, denn das Projekt hieß Letzte Lieder. Weiß nicht, ob ihr schon was davon gehört habt. Letzte Lieder funktioniert so: ein Schriftsteller, ein Autor besucht in einer Stadt ein Sterbehospiz und fragt die Leute, die kurz vor dem Tod stehen, was wäre denn das letzte Lied, was wir in deinem Leben für dich spielen könnten? Und an diesem Abend kommen dann die Verwandten, die Trauernden, die Hinterbliebenen ins Schauspielhaus in dem Fall und hören die Geschichten der Sterbenden. Und man spielt dann da die letzten Lieder, die sich diese Leute gewünscht haben. Könnt ihr euch vorstellen, ganz schön bewegender Abend, ne? Und ich habe gemerkt, im Angesicht der Endlichkeit, dass wir nicht ewig leben, wandelt sich ganz oft, da muss man kein Christ dafür sein, wandelt sich die Perspektive Richtung Ewigkeit. Und für mich war der Abend auch deswegen eindrücklich, weil ich so gemerkt habe, ey, sterben, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Das brauche ich vielleicht nicht wegbeten, sondern vielleicht geht es eher darum, das zu integrieren und das mit einzuschließen in meinen Glauben. Und weißt du was? In Christus ist, glaube ich, ähnlich. In diesem Flieger, da fliegt alles mit. Alles, was wir in unserem Leben erleben, erleiden und feiern. Unser ganzes Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Da sitzen auf dem Nebensitz direkt neben dir links deine großen Katastrophen. Und auf der anderen Seite direkt deine größten Siege. Am Gang da hinten sehe ich die Phasen der Krankheit sitzen und ein bisschen weiter auch die Phasen der Gesundheit. Am Fenster da drüben sehe ich die Metastasen und die Chemotherapien und die Freude und die Trauer direkt nebeneinander. In diesem Flugzeug sitzen deine Glutenunverträglichkeit und dein Heuschnupfen. In diesem Flieger sitzt das Beziehungschaos, genauso wie das Verliebtsein. Da sitzen deine Sorgen um die Zukunft und die Hoffnung auf den Frühling. Und in der ersten Klasse vorne, da sitzen Liebe und Gnade und Frieden. Und das ist alles in Christus. Bedeutet, wir brauchen unsere Schwächen und unsere Krisen nicht mehr wegzudiskutieren. Und wir brauchen auch nicht stolz sein auf das, was wir so toll gemacht haben. Sondern wir können es annehmen, dass es alles in Christus ist. Er bringt uns voran und er bringt uns ans Ziel. Ich finde es so eine gute Botschaft am Sonntagmorgen. Du sitzt im Flieger und der Flieger kommt an. Amen. Ich lade dich ein, zum Gebet aufzustehen. Gott, vielen Dank für dein Wort an diesem Sonntag. Ich danke dir von Paulus, der das damals aufgeschrieben hat und dass es trotzdem für uns so aktuell ist und dass wir das für uns persönlich annehmen können. Du kennst uns, du siehst uns, wo wir gerade stehen. Du kennst unsere Herausforderungen, unsere Situation in Familie, Arbeit, in unserem Umfeld. Du kennst unsere Gesundheit und unsere Krankheit. Ich danke dir, dass das alles von dir umschlossen ist und dass wir es aus deiner Hand nehmen können. Danke, dass wir in Christus sein können und dass unser Leben dadurch so hoffnungsfroh wird. Wir bitten dich für unsere kommende Woche, bitten dich um deine Begleitung, um deine erlebbare Gegenwart in all den Begegnungen, Beziehungen, die wir haben. Wir bringen dir unsere Welt, unsere Gesellschaft und bitten dich um deine Gnade. Alles andere, was wir jetzt noch persönlich auf dem Herzen haben, legen wir hinein in das Gebet, das du, Jesus, uns gelehrt hast und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.